Ich möchte Sie jetzt einladen. Lassen Sie uns zusammen in einen Garten gehen. Selten war die Lektüre über einen Garten so verlockend und irgendwie besonders und auch inspirierend wie im Buch von Meli Kiak mit dem schlichten Titel Dieser Garten. Das Buch ist im Frühjahr neu aufgelegt worden im Mikrotext Verlag. 2011 war es schon mal erschienen, da unter dem Titel Ein Garten liegt verschwiegen von Nonnen und Beten, Natur und Klausur. Und ganz ehrlich, dieser Titel hätte mich damals ein bisschen abgeschreckt. Jetzt aber habe ich sie alle kennengelernt, die sympathischen Nonnen im Buch, eben mit dem schlichten Titel Dieser Garten. Und darüber bin ich sehr, sehr froh und ich habe oft gelacht. Und jetzt sage ich erstmal guten Morgen, Meli Kiak.
Ja, guten Morgen.
Und ich muss Sie vielleicht noch ein bisschen vorstellen. Viele kennen Sie natürlich. Sie sind Kolumnistin und wirklich gestandene Autorin gefeierter Bücher. Ich hätte eine profunde Liste parat, aber ich will ja mit Ihnen in den Garten gehen. Und zwar zu den unglaublich fabelhaften Nonnen aus Fulda und ihren genialen Erfindungen, denn das ist der Untertitel des Buches. Nehmen Sie uns nochmal zurück in Ihr Leben. Wie findet denn eine damals frisch gebackene Schriftstellerin, die ihr Diplom hat, gerade am renommierten Literaturinstitut in Leipzig. Wie findet diese Meli Kiak den Weg in einen Klostergarten?
Ach, das war eigentlich gar nicht so schwierig. Ich hatte einem Kommilitonen von meinem Literaturinstitut, wir waren ja alle nun Schriftsteller, gesagt, dass ich mich fürs Gärtnern interessiere und erzählte ihm, für welche Art von Gartenbewirtschaftung ich gerne mal ein bisschen Hand anlegen würde. Und er sagte zu mir, du, es gibt ja in Deutschland eine Klostergartentradition und schau doch mal, ob es noch Klöster gibt, die Gärten haben, die auch bewirtschaftet werden. Also die nicht mehr reine Museumsgärten sind, sondern wo wirklich Gärtnerinnen arbeiten. Und er sagte noch zu mir, schau mal, ich habe dir noch eine Liste ausgedruckt in Hessen. Und da war dieses Kloster, die Abtei Fulda zur Heiligen Maria, heißt es korrekterweise, war die zwei auf Platz 1 war, hieß es Kloster am Frauenberg. Und weil da Frauenberg stand, nahm ich irrtümlicherweise an, dass es sich um Nonnen handelt. Das waren aber Franziskanermönche und die bauten eher Bier an. Und das andere Kloster war ein 15-Minuten-Gehweg, also hoch oben vom Frauenberg runter in die Stadt, ins Tal nach Fulda. Und dann habe ich da in der Nonnengasse 16 an so eine große, schwere Holztür geklopft und da wurde mir geöffnet und dann habe ich mein Anliegen geschildert, möchte gerne im Garten arbeiten und lernen und wurde zu meiner ganz großen Überraschung eingeladen, das zu tun. Und daraus ist aus einem anfänglichen Praktikum, das mir sehr außerordentlich gut gefallen hat, ist dann eine jahrelange Lehre geworden. Ich bin also in meiner Freizeit immer aus Berlin in das Kloster gefahren, erst nur für 2 Wochen, dann für 2 Monate, dann für 4 Monate und dann mal für ein ganzes Jahr und habe dort wirklich versucht zu lernen von den Gärtnerinnen, die ja auch Nonnen sind.
Bevor wir über echte Gartentricks reden, malen Sie uns noch mal ein Bild, wenn Sie sich zurückdenken in diesen Garten, als Sie ankamen, also schließen Sie vielleicht die Augen und holen das Bild noch mal hoch und beschreiben es für uns.
Also es war ein Garten, den ich zunächst einmal durchs Fenster gesehen habe, weil ich da noch nicht reingelassen wurde, denn der innere Bereich des Klosters ist ja Klausur und für Außenstehende nicht zugänglich. Nonnen, Benediktinernonnen leben ja in Klausur. Das bedeutet in einem abgeschlossenen Bereich. Und ich schaute also durch das Fenster in den Garten, das war an diesem Tag, als ich also klopfte. Und die Nonne stellte mir einen Stuhl hin, weil die Fenster sehr hoch waren. Es war so, ich glaube, ein Nebentrakt der Abtei. Und ich schaute in den Garten und sah als erstes unglaublich lange Sonnenblumen und dann eine wirkliche Farbenpracht. Im Hintergrund sah ich Obstbäume, eine Obstwiese. Das Gemüse konnte ich noch nicht sehen. Es ist nämlich ein Garten, der in Mischkultur betrieben wird. Das heißt Kräuter, Gemüse, Obst und Blumen natürlich. Und ich habe auf den ersten Blick wirklich nur die Blumen erfassen können. Und ich meine, es waren noch Iris, Rittersporn, Gladiolen, es war unglaublich bunt und ich würde es beschreiben als ein sinnliches Durcheinander. Später, wie ich dann im Garten war, sah ich, dass alles natürlich einer inneren Ordnung folgte. Aber dieser Blick von oben in diesen Garten hinein war, ja, es war wirklich einfach nur wie ein schönes, sinnliches Bild von einem scheinbar wilden Durcheinandergarten, der ist aber wie ich nochmal betonen möchte, nicht ist.
Der ist nicht wild, der folgt einer sehr wichtigen inneren Ordnung. Und Sie sind ja in vielen Gesprächen dann eingetaucht, auch in die Historie des Klosters und des Gartens und beschreiben in Ihrem Buch dieser Garten auch das Lernen der Nonnen. Denn aus der Not gedrungen entstand ja nach dem Krieg dieser Klostergarten, der auch Gemüse bringen musste. Im Buch schreiben Sie so schön, weiße Schleier, blaue Schürzen, so beugten sich die Fuldaer Nonnen über die Felder. Ich sehe das vor mir. Aber dann musste eben auch der Ernteertrag gesteigert werden. Und die Nonnen haben ja begonnen zu experimentieren und zu forschen. Und zum Glück konnte zum Beispiel Schwester Laurentia Englisch. Und jetzt müssen Sie weitererzählen, denn Sie wissen genau, worauf ich abstelle.
Ja, also ich ging in dieses Kloster, um zu lernen, wie biologisches Gärtnern funktioniert. Und mich hat insbesondere die Bodenpflege natürlich interessiert. Ja, also was passiert im Boden oder was muss im Boden eines Gartens passieren, damit man wirklich einen reichen, gesunden Ertrag hat, fernab von Schädlingspilzbefall und so weiter. Und ich ging also in dieses Kloster Tag ein, Tag aus, über die Jahre und habe mit der Zeit erfahren, in was für einen Fundus an Geschichte, also Historie, ich da eingetaucht bin. Während ich da also, ich frage natürlich auch immer sehr viel, warum macht ihr dies so, was ist dieses Pulver, warum wird hier die Jauche warum wird hier Brennnesseljauche beispielsweise angebaut, wozu ist das gut und so weiter, und die Nonnen erzählen. Und ich erfahre, dass die Nonnen nicht nur versiert sind in Bodenpflege und biologischem Gartenbau, sondern dass sie wahre Pionierinnen sind, denn nach dem Krieg war die Situation wie überall in Deutschland so äußerst prekär. Man musste sich ernähren, es waren immer viel zu viele Bewohner, auch viel zu wenig Lebensmittel. Und in dem Kloster selber war damals keine Gärtnerin, obwohl das Kloster viele Ländereien besaß. Das waren eher entweder Bauerntöchter, die aus der Landwirtschaft kamen, oder aber es waren Pianistinnen, Pharmazeutinnen, promovierte Germanistinnen oder Theologinnen, die in dieses Kloster eintraten und wirklich keinen blassen Schimmer davon hatten, wie man einen Garten bewirtschaftet, um sich davon ernähren zu können. Und da gab es, wie so oft in Gemeinschaften, diese eine Person, die pfiffig ist, witzig ist, gewitzt ist und ihre Ohren weit auf hat. Und das war Schwester Laurentia, die in einem regen Briefwechsel mit der ganzen Welt stand, unter anderem auch mit einem Kloster in England, die sich immer gegenseitig Briefe schrieben und erzählten, was bei ihnen los ist. Und die englischen Nonnen aus Stanbrook, die auch natürlich Benediktinerinnen waren, erzählten, dass sie einen italienischen Gärtner hätten und der habe ein Pulver verwendet im Garten, das aus Kompost in wenigen Wochen einen gartenfähigen Humus zaubert. Und Humus ist ja sozusagen, mit Humus beginnt alles Leben. Und da hat die Laurentia das natürlich, die hat erstmal diesen Brief übersetzt ins Deutsche. Dann hat sie hat nämlich Anglistik studiert, deshalb konnte sie das überhaupt. Und hat das dann den Nonnen vorgetragen und hat gesagt, ich hab das Gefühl, wir sind hier irgendwie auf etwas gestoßen, das wichtig für uns sein könnte. Dann hat man nach Stanbrook geschrieben, was denn das für ein Pulver sei und ob man das auch mal ausprobieren könne. Und dann wurde eine Probe aus Stanbrook von diesem Pulver mit einer Beschreibung, wie man es anzuwenden habe, nach Fulda geschickt. Das sind natürlich, müssen Sie sich vorstellen, super lange Zeiträume, ja?
Wahnsinn, ja.
Dann kommt, ja, und bei diesem Pulver handelt es sich um ein Aktivierungspulver, was auch heute noch im Kloster hergestellt wird. Und die Nonnen haben sozusagen über Versuch und Scheitern, ist ein Pulver, was aus 5 Unkräutern besteht und mit Milchzucker und Honig vermahlen, sozusagen einen Kompostaktivator, diesen, viele Leute kennen ja Kompost aus ihren Gärten so als stinkende Müllhalde irgendwie, aber was so gartenfähigen Humus zaubert. Und das haben die ausprobiert, aber der Weg dahin, und das beschreibe ich halt in dem Buch, war extrem kompliziert, denn wenn da steht, bauen Sie Schafgarbe, Kamille und Baldrian an, haben die Nonnen natürlich überhaupt keinen blassen Schimmer, wie Baldrian aussieht, wie man ihn anbaut und so weiter und wie man ihn erntet.
Um unsere Hörerinnen und Hörer noch ein bisschen ins Bild zu holen, in diesem Buch beschreiben Sie das in einer wunderbar, auch durchaus humorvollen, pointierten Sprache. Und ich fasse es mal zusammen, Schwester Laurentia hat das Know-how von Miss Bruce übersetzt, Schwester Agatha war die Chefgärtnerin, Schwester Sintische, die Apothekerin, hat Kräuterzeit. Mal, man hat geforscht. Irgendwann ging es dann zum Patentamt und man meldete das Patent an und suchte ja auch erstmal ein Wort für diesen Kompostbeschleuniger. Schneller Humus oder also Schneehumo war angedacht, die eilige Erde war angedacht, Pflanzenzauber. Und dann wurde es aber Humofix. Und über Humofix und die schlauen Nonnen spreche ich auch noch gleich weiter hier im Gespräch auf Radio 3. Meli Kiak ist mein Gast und wir haben aber eine kleine Runde Musik zum Luftholen. Der großartige Randy Newman mit Short People ist übrigens ein Plädoyer für Toleranz, dieses Lied. Und ja, über Toleranz sprechen wir vielleicht auch noch, wenn wir über ein Kloster und Nonnen reden. Meli Kiak ist weiter mein Gast. Wir waren eben bei dem wunderbaren Kompostbeschleuniger, der den Namen Humofix bekam. Wir müssen sagen, Chemie war ja im Klostergarten ein Unding. Das war eigentlich schon die ganz große Ökobewegung damals. Kompost war das Zauberwort. Und die Nonnen haben ja dann einen richtigen Vertrieb mit ihren Pulvertütchen aufgemacht, auch diverse Schriften publiziert, Gartenglück durch Schnellkompost zum Beispiel, die Winke für den Biogärtner. Frappierend, Meli Kiak, wie geschäftstüchtig und netzwerkend diese Nonnen waren.
Schauen Sie, als ich in dem Kloster vor 20 Jahren eintrat, möchte ich jetzt nicht sagen, aber naja, Eintritt gefunden habe, traf ich auf einen sehr ruhigen, leisen, stillen, bunten Garten mit sehr alten Nonnen. Ich habe von Schwester Agatha gelernt, die war damals schon 87 Jahre alt. Alle Nonnen, mit denen ich es zu tun hatte im Garten, bis auf Schwester Christa, die auch heute die einzige lebende Gartennonne ist in diesem Kloster, waren alle Frauen über 85 Jahre alt. Und ich kannte also nur diese stille Arbeiten und ich habe dann im Laufe der Jahre eine Geschichte erfahren, die ich also kaum glauben konnte, dass es nämlich, dass sie in der Zwischenzeit, in den Zwischenjahrzehnten, die ich dieses Kloster nicht kannte, ein Unternehmen aufgebaut haben. Heute würde man sagen, das war ein Start-up. Die haben also aus diesem Kompostpulver, sie haben diesen wunderbaren Namen Humofix und auch eine sehr schöne Schrift dazu, haben die das in Tütchen vertrieben. Im ersten Jahr hatten sie, glaube ich, 12 Stück verkauft und im zweiten Jahr irgendwie 34 und die hatten aber schon 5000 so eine fertig gefalteten Tütchen gekauft. Und heute würde man sagen, ja, die sind ins Risiko gegangen und waren Unternehmerinnen, die an die Zukunft geglaubt haben, weil sie wussten, dass sie etwas in der Hand haben, was wirklich Zukunft hat. Es gab noch nicht diesen Namen des biologischen Gärtners, man nannte das damals naturnah. Und so hat sich eins mit dem anderen, also irgendwann haben die dann auf einmal 40.000 Stück verkauft von diesem Humofix-Pulver. Und dann haben sie natürlich, weil sie Kräuter hatten, haben sie auch Liköre hergestellt. Und weil sie Ideen und Erfahrung hatten, haben sie Bücher geschrieben. Die erwähnte Zeitschrift Winke zum Beispiel ist heute noch erhältlich, erscheint natürlich nur noch dreimal im Jahr und ist die älteste deutschsprachige Gartenzeitschrift für biologischen Gartenbau. Und nahezu, würde ich sagen, gänzlich unbekannt.
Ich muss.
Aber als ich, entschuldigen Sie, das sage ich noch, als ich, also ich hatte so das Gefühl, ich, wenn ich in die Geschichte zurückschaue dieses Klosters, dann sehe ich sozusagen einen Berg an Erfahrung, Wissen, Unternehmerschaft. Und wenn ich vor mich hinschaute, dann sah ich sozusagen nur noch die Ausläufer. Da war das Humofix-Pulver und es gab noch die Zeitschrift und es gibt die Werke von Schwester Christa, weil auch sie in dieser Tradition des Publizierens und Gärtnerns geblieben ist. Und deswegen schrieb ich dann dieses Buch, weil ich so eine Sorge hatte, dass nie wieder jemand so viel Zeit wie ich in diesem Kloster verbringen wird und zufällig Schriftstellerin ist und auch diese Geschichte verloren geht. Denn es ist ja in erster Linie einfach eine unglaubliche Geschichte mit unglaublich witzigen, tollen, interessanten Frauen.
Das kann ich nur bestätigen. Der 15. September 1951 war zum Beispiel der Likörproduktionsgeburtstag. Also Kräuter, Likör, Alkohol, also im Kloster. Wie sind die Nonnen damit umgegangen?
Naja, das hat ja eine ganz alte Tradition. Also Alkohol kommt ja aus Klöstern. Also bierbrauende Mönche kennt ja jeder. So sind wir zum Bier in Deutschland gekommen. Insofern war das über, und Alkohol war ja früher nicht Alkohol, sondern Medizin. Und Medizin, also die Pharmakologie, hat ihren Ursprung in Deutschland in den Klöstern, wo man aufgeschrieben hat, welche Kräuter es gibt. Also Balafit von Strabo ist der Mittelalter-Gärtner. Gärtner, der genau Bescheid wusste über die Heilkraft der Kräuter. Und die Nonnen wussten das natürlich alles auch, aber sie sind einen Schritt in die Zukunft gegangen, indem sie sozusagen für sich erschlossen haben, wie sie das Wissen der Vergangenheit mit einem Wissen der Zukunft paaren können. Und wenn man sich heute anguckt, also 1950, die 50er und 60er Jahre waren eigentlich die Geburtsjahre des Kunstdüngers und der Chemie in Gärten. Aber diese Nonnen haben sich nicht verführen lassen davon, sondern sie haben gewusst, dass Erde nachhaltig bewirtschaftet werden muss. Und sie haben auch eine große Verantwortung diesen Ländereien, Gärten gegenüber empfunden. Und sie wussten, dass etwas, was Pestizide oder Schädlinge tot macht, auch alles andere tot macht, nämlich die wertvollen Bakterien im Boden. Und das war so wegweisend, weil es darüber einfach keine Literatur gab. Also Schwester Laurentia hat Korrespondenz gehalten mit in der ganzen Welt. Immer wenn sie erfuhr, dass jemand irgendwas naturnahes macht, hat sie sofort die Brieffreundschaft angefangen und gefragt nach Erfahrungen. Und so hat sich Wissen angesammelt. Und auch die Nonnen selber haben alles notiert. Ich konnte gar nicht glauben, als ich das Buch geschrieben habe, gab es nicht nur das Archiv. Auf einmal kamen Nonnen mit Täschchen und Rollwägelchen voller Tagebücher. Schwester Agatha hat zum Beispiel 50 Jahre lang Pflanztagebücher geführt. Ich konnte also ganz genau nachvollziehen, wie war das Wetter an einem bestimmten Tag, was wurde geerntet, was wurde gegossen, womit wurde Jauche, also was wurde gespritzt und was wurde geerntet. Und daraus hat sie, also ich würde sagen, das sind wissenschaftliche Anordnungen. So arbeiten eigentlich Wissenschaftlerinnen an Forschungsinstituten. Das hat diese Nonne abends auf ihrer Zelle einfach für sich so notiert. Also über 50 Jahre. Und ich habe diese Schriften in der Hand gehabt. Ich kistenweise, überall tauchte noch eine Kiste mit Korrespondenz auf und so. Ich stand vor diesen Bergen von beschriftetem Papier und Wissen und konnte mein Glück nicht fassen. Aber ich war furchtbar verzweifelt, weil ich war nur eine Schriftstellerin, die diese Geschichte aufschreiben wollte. Und es wurde immer größer und immer größer. Und
es wurde immer größer und immer größer und es wurde ja auch gedichtet. Gedichte haben sie auch gefunden und in denen sieht man auch den Humor der Nonnen. Ich mag mal eins vortragen. Das war, glaube ich, gedichtet nach Tschernobyl tatsächlich. Sicherlich sehr selbstironisch. Gedicht also. Es mög dem lieben Chef gelingen, was keinem noch gelang bisher, dass er auch den Atomabfall, das wäre der effekte Knall, mit Humofix besiegt und Kompost daraus kriegt.
Ja, das war eine Reaktion der Nonnen auf die Reaktion von Schwester Laurentia Dombrowski. Die hatte auch immer ein bisschen eine esoterische Ader. Also die war einerseits sehr visionär und schlau, aber sie griff auch manchmal extrem daneben. Und als Tschernobyl kam, hatte sie das Gefühl, dass sie, ich glaube, mit Blaubeeren könne man die Atomkatastrophe abwehren, also die Strahlung. Und diese kleine Notiz schaffte es in den Hohlspiegel. Und daraufhin haben, als Schwester Laurentia dann Geburtstag hatte, haben sie darüber gespottet mit diesem Gedicht. Also das war auch Selbstironie, war ganz wichtig in diesem Kloster. Dichten sowieso. Die hatten die Schwester Oliva, die hat viel geschrieben, die war so ein bisschen romantisch und poetisch. Und was sie auch manchmal gemacht haben, ist, wenn sie zum Beispiel Rechnungen geschrieben haben, haben sie auch die Rechnungen gedichtet in Mehrzeilern. Also die hatten, würde ich sagen, so eine ganz kreative Lust, die sich nicht nur in Gärtnern zeigt, das wurde auch geschnitzt. Die hatten eine wunderbare Künstlerin, Schwester Lioba, die Altare gestaltet hat. Also ja, ich würde wirklich sagen, da war so eine kreative Energie und Lust. Und ich stelle mir diese Gemeinschaft immer vor als eine Gemeinschaft von Frauen, die wissbegierig und lernbegierig waren und die aber auch die Gabe besaßen, Nützliches von Unnützem, Wissenswertes, Bewahrenswertes von Vernachlässigbarem zu trennen. Klar, gab auch viele Missgriffe. Schwester Laurentia war unglaublich witzig. Also die hielt zum Beispiel lebenslang Diät und war unglaublich dick. Die war die dickste im Kloster. Und auch darüber wurde gespottet.
Es wurde gespottet. Sie können es lesen. Ein wirklich warmer Buchtipp von mir auch empfohlen an dieser Stelle. Melikiak, dieser Garten. Für heute muss ich schon Danke sagen, Melikiak. Die Zeit rennt uns davon. Danke für das Gespräch. Und nochmal die Angaben zum Buch. Melikiak, dieser Garten. Die unglaublich fabelhaften Nonnen aus Fulda und ihre genialen Erfindungen. Kleiner, zarter Band erschien bei Mikrotext. Einen schönen Tag Ihnen, Melikiak.
Ich wünsche Ihnen und allen Hörern auch einen sehr schönen Tag.
Herzlichen Dank.